Vater, ich danke dir, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben sein möchtest, dass du ein Gott bist, der uns da voll und ganz erfüllen kann. Du bist kein Gott, der nur die Hälfte in unserem Leben erfüllen möchte oder ein Viertel, sondern du möchtest uns voll und ganz erfüllen. Und ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprichst. Ich danke, dass du uns heute ermutigen möchtest, dir mehr Raum zu geben. Und da geht es um unser Herzen, dir in unserem Herzen mehr Raum zu geben. Ich bitte dich für jeden, der heute neu darüber nachgedacht hat, der vielleicht auch neue Entscheidungen getroffen hat, Sachen dir mehr hinzugeben, dass du ihn da ermutigst und dass er merken darf, wow, das lohnt sich. Wenn ich alles auf Gott setze, dann gewinne ich mehr, als ich verliere. Vater, spreche jetzt auch echt durch die Predigt zu uns. Ich möchte ein Sprachrohr sein. Und segne unsere Herzen. Öffne unsere Herzen. Amen. Leute, vielen Dank für euren Lobpreis. Danke, dass ihr uns so dient. Ich finde es richtig cool, dass ihr eure Gaben und Talente Gott zur Verfügung stellt. Ja, hey. Mega. Ich darf mich kurz noch mal vorstellen, und zwar in ein bisschen ausführlicher. Thomas hat ja den Tipi auf die Bühne gerufen. Mit Tipi war ich gemeint. Jetzt fragen sich aber viele Leute, was heißt Tipi? Also Tipi ist in Amerika die Abkürzung für Toilettenpapier. Da musste ich schon mit umgehen, weil ich war in Kanada. Bei mir steht Tipi für Tim Peter. Tim Peter Schünemann ist mein Name. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Schulsozialarbeiter vom Beruf. Also ich arbeite an einer Schule. Wenn ihr Fragen habt, was Schulsozialarbeiter ist, ob das überhaupt braucht, ob die Kinder ihren Stress nicht alleine klären können, kommt gerne auf mich zu. Also ich bin immer froh, da auch Vorurteile wegzuräumen, was Schulsozialarbeiter machen und was das ist. Und genau, ich bin verheiratet seit 2 Monaten. Das ist eigentlich auch so der wichtigste Punkt, denke ich. Und ich leite Jugend hier zusammen mit dem Team in der Scala. Und das ist, wie gesagt, eine Passion, eine Passion, eine Leidenschaft von mir, das zu machen. Und ich freue mich aber auch zu predigen hier. Also ich bin dankbar, dass der Christian mir das zutraut, hier zu predigen. Und ich hoffe, ich kann heute uns einiges mitgeben. Und zwar, genau, wir haben diese herausfordernde Überschrift, beziehungsweise hatte ich so das Gefühl, das ist eine gute Überschrift für heute. Aber wir lassen uns jetzt nicht von dieser herausfordernden Überschrift einschüchtern, sondern wir steigen ein in die Bibelstelle, die ich dafür nutzen möchte. Und zwar ist es der Korintherbrief 9, 19 bis 27. Aber bevor wir da einsteigen, möchte ich kurz was zum Korintherbrief sagen. Und zwar ist der Korintherbrief, ich weiß nicht, wer von euch auf YouTube, also ich weiß nicht, YouTube ist so ein Ding, wo ich viel schaue und wo ich mich auch gern versumpfen lasse, auf jeden Fall, muss ich aufpassen. Aber auf YouTube gibt es einen Kanal, der heißt Das Bibelprojekt. Und das ist ein YouTube-Kanal, googelt den mal oder sucht ihn auf YouTube. Da wird quasi jedes einzelne Buch der Bibel genauer erklärt. Und da habe ich mir auch mal angeschaut, was das Video zum ersten Korintherbrief gesagt hat. Und wir sehen es hier schon, eine kurze Zusammenfassung, worum es da geht. Also im ersten Korintherbrief geht es darum, Paulus hat die Gemeinde gegründet, glaube ich, in Korinth und hat dann mitbekommen, okay, da läuft einiges falsch und hat dann quasi immer addressed oder, ich muss gucken, dass ich nicht zu viel Englisch rede, hat dann immer angesprochen, was nicht gut läuft und was da die Lösung ist. Themen sind Spaltung in der Gemeinde, ist ja auch gerade das Thema Judenchristen und die, wie sagt man, heidnischen Christen. Dann Thema Sexualität, wie damit umgegangen wurde. Essen, auch welche Essenstraditionen richtig sind. Das war ein Thema. Dann der Gottesdienst, wie sieht der Gottesdienst aus? Und auch die Auferstehung von Jesus und was bedeutet das? Das sind Themen, die Paulus alle im Korintherbrief anspricht. Und dieser zusammenfassende Satz, den fand ich richtig cool, die quasi benutzt haben, um den Korintherbrief zusammenzufassen. Im ersten Korintherbrief geht es darum, zu lernen, jeden Aspekt des Lebens aus der Perspektive des Evangeliums wahrzunehmen. Also es geht darum, zu lernen, jeden Aspekt des Lebens aus der Perspektive des Evangeliums wahrzunehmen. Ja, wir haben ja alle ziemlich komplexe Leben. Wir haben ein Berufsleben, wir haben ein Familienleben, wir haben ein Privatleben. Bei manchen ist es getrennter, bei manchen ist es mehr eins. Und jeden Aspekt des Lebens wahrzunehmen und was das Evangelium da für uns bedeutet, das ist ziemlich ein cooler Anspruch, ein großer Anspruch. Genau. So viel dazu, einmal den Kontext zu schaffen. Okay, worum geht es überhaupt im Korintherbrief? Jetzt werde ich noch kurz ansprechen, warum ich überhaupt dieses Thema genommen habe. Also ich muss sagen, ein Thema, was mich viel beschäftigt, ist Disziplin. Also ich weiß nicht, was ihr am Wort Disziplin denkt. Was ist das Erste, was dir einfällt, Christian?
Zwang,
okay. Noch was? Wie ist bei dir, Sarah? Was fällt dir als Erstes ein?
Durchhalten.
Okay, Thomas, du hast auch immer gute Ideen.
Anstrengend.
Also Zwang, Durchhalten, anstrengend. Das sind alles sehr, ich würde erst mal sagen, stressige, negative Wörter, die damit verbunden werden. Bei mir wäre es, denke ich, auch ähnlich gewesen. Aber wo ich mich damit mehr auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, okay, Disziplin kann etwas sein, wenn ich Disziplin habe, das mich freisetzt. Also ich würde gerne schon mal das einfach vorweggreifen, das Beispiel, wenn ich jetzt Abi schreiben würde. Also ich habe kein Abi geschrieben, aber ich habe Arbeiten geschrieben. Und wenn ich mir dann vornehme, okay, Ich zwinge mich jetzt zum Lernen, ich möchte richtig das Beste geben, was ich habe. Ja, es ist anstrengend, ich habe keine Lust eigentlich drauf, viel zu lernen, aber ich bereite mich gut darauf vor und versuche eine gute Abschlussnote zu schreiben. Was macht es, wenn ich es schaffe? Also wenn ich dann die Mühe reinstecke, okay, ich kriege eine einigermaßen gute Note, es setzt mich frei, weil ich habe dann eine bessere Möglichkeit auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel. Ja? Also wenn ich alles reinstecke und sage, okay, ey, ich lerne so viel und dann schaffe ich es vielleicht einen 2er-Durchschnitt, einen 1,5er-Durchschnitt, ich werde mehr Möglichkeiten später haben, ich werde mehr Freiheiten bei der Berufswahl haben. Das ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber ich denke, das bringt's aus. Wenn ich Disziplin habe, dann und das für einen Grund mache, der mir wichtig ist, dann kann es mich freisetzen, dann kann es mich freier machen. Aber wie gesagt, heute geht es nicht so viel um Disziplin. Ich muss einen Schluck trinken, sonst wird mein Mund trocken. Heute geht es nicht so viel um Disziplin, sondern um raus der Komfortzone. Ich möchte, wie gesagt, versuchen zu ergründen, warum das Gott zu uns sagt. Und warum Gott zu uns sagt, hat der Thomas noch vorhin angesprochen oder mir erklärt so, warum Gott zu uns sagt, komm vor, trau dich was. Wir lesen jetzt aber die erste Bibelstelle. Ich habe diesen Abschnitt, den ich habe, in zwei Hälften aufgeteilt. Also wir lesen Korinther 9, 19 bis 23. Das ist zuerst, was wir lesen. Genau. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Und die Überschrift, die hier steht, für den ganzen Abschnitt ist schon mal kompromissloser Einsatz. Also geht auch in eine ähnliche Richtung. Okay. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Genau, und wir werden jetzt Stück für Stück uns die einzelnen Verse anschauen. Ich bin also frei und von niemandem abhängig. Ich bin frei und von niemandem abhängig. Das ist ein Satz, den kann ich mir eigentlich jeden Morgen sagen. Den kann ich mir jeden Morgen sagen. Warum? Weil oft machen wir uns von Sachen abhängig und gehen schon mit einer Attitude rein in den Tag. Oh, wenn das und das nicht läuft, dann läuft das und das nicht. Und oh, ich muss noch das machen und ich bin abhängig davon, dass ich jetzt hier gut aussehe oder dass ich gut drauf bin. Erstmal zu sagen, ich bin frei und von niemandem abhängig. Das ist die Basis, wie ich rausgehen kann. Das ist die Basis, und hier geht es ja um Paulus, Menschen zu erreichen. Das ist die Basis, wie ich Menschen erreichen kann. Wenn ich noch irgendwo gefangen bin, in einem, in einer schlechten Angewohnheit oder vielleicht in einer Sucht, die mich einnimmt, oder in negativen Gedanken, dann kann ich schwer für andere da sein. Wer kennt es? Wer hat schon mal versucht, irgendwie beim Familientreffen oder mit Freunden da richtig am Start zu sein und dabei hatte im Kopf noch irgendeine Sache, die ihm nervt? Ja, so eigenes Versagen, das einem noch gequält hat. Wenn ich noch denke, oh Mann, wie blöd war eigentlich meine Woche oder wie blöd war mein Tag, dann kann ich mich nie auf mein Gegenüber einlassen, sondern dann nörgle ich die ganze Zeit noch innerlich an mir selber rum. Und deswegen ist so wichtig zu sagen, hey, ich bin frei und von niemandem abhängig. Von keinem Mensch zumindest. Ich denke, Paulus macht sich von Gott abhängig. Aber da kommen wir noch zu. Weiter sagt er dann, um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Also Paulus macht sich quasi freiwillig zum Sklaven. Also ich denke, ich würde nicht sagen, er benutzt halt dieses Bild eines Sklavens, weil das damals sehr sehr deutlich war. Ja, man wusste, was er meint. Er macht sich zum Sklaven selber für die Menschen. Er möchte Menschen dienen, ja. Krasses Bild, zu sagen, hey, ich bin freiwillig Sklave, ich denke nicht nur an mich, weil eigentlich der größte Wunsch eines Sklavens ist ja, frei zu werden, ja. Und dann sagt jemand, der frei ist, okay, ich möchte mich bewusst Leuten unterstellen. Aber das ist eben ein freier Sklave, einer, der sich entschieden hat. Genau. Jetzt kommen wir ans Eingemachte. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude, wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Ich lese noch den nächsten. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Ganz wichtig, oder was ich hier denke, ist, Paulus sagt ja, er hält sich an diese Vorschriften zum Beispiel, an jüdische Gesetze, die nicht mehr für ihn gelten, hält er sich trotzdem ran. Warum macht er das? Nicht, weil er es muss, ja, sondern er möchte die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Ey, wie krass ist das? Welcher Typ hält sich an irgendwelche Gesetze, die für ihn gar nicht gelten? Wer würde das machen von euch? Also für mich ist es schon schwer, das sich vorzustellen, okay, ich halte mich an Gesetze, die für mich gar nicht gelten. Und zwar nicht, die Gesetze gelten nicht für mich, aber ich mache es für die Menschen, um mich mit den Menschen zu sympathisieren und mich eins zu machen. Also ich wurde am Freitag das zweite Mal geimpft, ja. Das heißt, ich bin dann in 2 Wochen genesen. Das wäre wie, als wenn ich mich als vollständig Geimpfter trotzdem noch an die Abstandsregeln halten würde, ja. Und trotzdem noch immer nur noch 2 Haushalte treffen würde und sagen würde, okay, für mich gelten die gleichen Regeln wie für Leute, die nicht geimpft sind, ja. Ich meine, das ist doch krass, oder? Ich plane jetzt schon die ganzen Partys und wo ich überall hingehen werde und zu sagen, okay, nee, ich halte mich immer noch an die Regeln, obwohl die nicht für mich gelten, weil mir die Menschen wichtig sind, weil ich mich mit den Leuten sympathisieren möchte, die sich immer noch an die Regeln halten möchte. Das ist krass. Und das ist eine Art von Hingabe, von der Paulus hier redet, ja. Auf der anderen Seite sagt er auch, ist er nicht bei diesen Menschen, also ist er nicht bei den Juden, dann passe ich mich ihnen genauso an, ja, um sie für Christus zu gewinnen. Also Paulus schaut auf die Menschen und weiß genau, okay, wie kann ich mich verhalten oder wie verhalte ich mich den Menschen, um sie zu respektieren und sie zu erreichen, ja. Ganz wichtige Stelle jetzt, das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wo ich den Vers schon mal vorgelesen hatte und besprochen hatte, wurde ich gefragt, okay, heißt es, klingt ein bisschen so, dass quasi im Vers 21 dann steht, ja, wenn Paulus jetzt mit Leuten ist, für die Gesetze nicht so viel gelten, dass er sich dann an weniger Gesetze hält. Aber ganz wichtig hier ist, Paulus befolgt mehr Gesetze, als er müsste, um Menschen für Christus zu gewinnen. Er befolgt nicht weniger Gesetze. Also zumindest nicht von den Gesetzen, die Christus ihm gegeben hat. Paulus hält sich an die Gesetze, die von Gott kommen, und er befolgt mehr Gesetze, als er müsste. Aber es ist jetzt nicht so, dass er sagt, okay, Leute, wenn ich auf eine Party gehe und sich Leute betrinken, dann fängt er auch an, sich zu betrinken, weil er ja Leute erreichen möchte für Jesus. Das macht er nicht. Warum? Wenn er das machen würde, wäre er kein Licht. Das spiegelt nicht Gott wider, zu sagen, hey, ich bin Christ, aber dann bechert man sich weg. Ich sage das mal aus meiner Erfahrung. Ich habe das vielleicht auch schon mal gemacht. Ich habe auch schon mehr getrunken, als ich sollte. Okay, Reveal. Ich habe auch schon mal mehr getrunken, als ich sollte. Und damit war ich aber kein Licht. Damit kam ich so rüber wie alle anderen auch. Und man hat mir nicht angemerkt, dass ich Gott nachfolge. Also darf man jetzt hier nicht falsch verstehen. Quasi Paulus hält mehr Gesetze ein, als er müsste, nicht weniger. Wir lesen weiter. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich mit allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Ey, und da fordert Paulus eigentlich schon uns heraus, aus unserer Komfortzone rauszugehen. Weil in meiner Komfortzone gibt es vielleicht ein paar Weisen, wie ich für Menschen da sein kann. Also sagt man so, ja, wenn du mich nach Geld fragst, würde ich dir ein bisschen Geld leihen. Ja, wenn du Hilfe brauchst beim Umziehen oder will ich es machen. Aber wenn du jetzt willst, dass ich, keine Ahnung, was weiß ich, für dich predige oder was weiß ich, wenn ich auf eurer Hochzeit predigen soll, dann will ich das schon nicht machen. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich es machen soll, deswegen erzähle ich so. Aber was ich meine ist, meine Komfortzone, Paulus sagt hier, ich möchte mich mit allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Ja? Und Paulus begrenzt sich nicht auf irgendeine Zone, in der er das macht, sondern er sagt, auf jede erdenkliche Weise. Und das fordert mich heraus, weil ich habe auch, sage ich mal, meine Zone, wo ich, glaube ich, eher ungern verlasse, um mich für Menschen zu investieren oder in Menschen zu investieren. Warum macht er das? Paulus, dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Ja, Paulus weiß, wenn er ein Licht ist, wenn er ein Wegweiser ist, dann bekommt er Anteil an dem Segen, den die rettende Botschaft verspricht. Ich möchte nochmal das Beispiel nehmen. Genau, um Menschen zu erreichen, sollten wir uns mit ihnen gleichstellen, sollten wir ihnen mit ihrer Lebenssituation sympathisieren und Verständnis haben. Also ich bin nicht in der gleichen Lebenssituation wie Markus wahrscheinlich. Also Markus ist ein bisschen älter als ich und hat auch eine andere Lebenssituation, ja, nur ein ganz kleines bisschen, genau. Aber indem ich jetzt sage, okay, ist mir alles egal, was du machst und ich kann es nicht nachvollziehen, werde ich kein Freund von Markus und werde ihm auch nicht mein Herz weitergeben können und was ich ihm weitergeben möchte. Und darum geht's. Hey, ich begib mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ganz mal davon abgesehen, dass wir jetzt, also ich denke nicht in Stufen, vielleicht mache ich das manchmal schon, aber ich denke nicht in Stufen, okay, der ist höher gestellt oder niedriger gestellt als ich, versuche ich zumindest nicht, aber auch andere Stufen, also wir sind auf anderen Stufen, wir sind in anderen Lebensabschnitten und indem ich auf die andere Stufe gehe und versuche das nachzuvollziehen, kann ich ihn erreichen. Einem Pastor, der von oben herab redet und der den Leuten das Gefühl gibt, alles, was er sagt, ist richtig und heilig und der ist der Heiligste auf der Welt, dem hört keiner zu. Amen. Ich bin ja jemand, der in der Gemeinde auch aufgewachsen ist. Und wenn ich das Gefühl hatte, die Person redet so von oben herab und sagt vielleicht nur, okay, raus aus der Komfortzone, mach so wie ich mach's recht, dann dachte ich, also sowas kam manchmal rüber. Und dann denke ich, okay, ey, das hat mich überhaupt nicht berührt und überhaupt nicht angesprochen, weil ich brauche, wenn eine Person mir was vermitteln möchte, dann ist es am besten, wenn sie es authentisch macht und ich merke, okay, der macht Ähnliches durch oder der hat auch Struggles, hat auch Schwierigkeiten. Und das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, in der Gemeinde, dass wir lernen, uns verletzlich zu machen. Zuzugeben, okay, ich mache Fehler. Habt ihr es gehört? Ich habe vorhin gesagt, ich habe mich schon mal betrunken oder ich habe schon mal mehr Alkohol getrunken, als gut war. das gebe ich zu, weil ich weiß, okay, ein Mensch macht Fehler. Ich habe das in meiner Predigt vor einem Jahr ungefähr gesagt. Ich mache weiterhin Fehler, aber ich bin kein Fehler. Ja, Fehler ist was mir passiert, aber mich nicht definiert. Und diese Einstellung brauche ich, um auch Menschen zu erreichen, zu sagen, okay, ich mache Fehler, aber ist nicht schlimm. Beziehungsweise Gott hat mich freigesetzt und ich darf mich auf seinen Plan einlassen. Amen. Wir machen weiter. Wir lesen den nächsten Teil. Beziehungsweise davor noch ein gutes Fazit. Vielleicht können wir die nächste Folie dazu sehen. Genau, Fragen dazu. Könnt ihr euch aufschreiben oder könnt ihr einmal durch euren Kopf laufen lassen. Möchte ich Leuten von Jesus erzählen, die ihn nicht kennen? Das braucht erstmal, nämlich um diesen Schritt zu machen, muss ich mir das überlegen. Möchte ich das? Möchte ich für Leute ein Licht sein? Bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen? Ja. Und ich möchte noch einmal was über Komfortzonen sagen. Es gibt verschiedene Komfortzonen. Für mich war mein Sofa auf jeden Fall eine Komfortzone oder mein PC. Ich weiß, für manche Leute ist auch der Arbeitsplatz eine Komfortzone oder was weiß ich, Urlaub. Vielleicht machen Leute viel Urlaub. Es gibt verschiedene Komfortzonen. Und wir können nicht einfach sagen, ja, Sofa ist die Komfortzone Nummer 1, sondern überleg mal für dich, wo ziehst du dich gern zurück? Was ist deine Komfortzone? Und würde ich einen extra Aufwand betreiben, um Menschen zu erreichen? Also Paulus hält sich an mehr Regeln, als er müsste. Das ist für mich ein extra Aufwand. Würde ich das machen? Das sind Fragen, die wir mitnehmen dürfen. Und jetzt gehen wir zum zweiten Abschnitt. Genau, das ist jetzt 24 bis 27. Ich lese mal ein Stück vor. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper raus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst, okay, da habe ich es falsch kopiert. Ich lese noch einen Schluss vor. Also, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Das habe ich vergessen, die Folie zu kopieren. Ich sehe quasi, und selbst als untauglich ausscheiden. Okay, lassen Sie uns das erstmal wirken, diesen krassen Abschnitt. Wir fangen von oben wieder an. Ihr kennt das doch, von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Und ich habe für mich das Erste, was ich so gedacht habe, okay, ich musste klarstellen, worum geht's Paulus? Geht's Paulus, dass wir gewinnen, dass wir immer Leistungen erbringen müssen? Ich glaube nicht. Ich glaube, in unserer Gesellschaft geht's oft viel zu sehr darum, dass wir gewinnen und Leistung erbringen müssen, beziehungsweise vielleicht, ja, dass wir so rüberkommen, wow, guck mal, vor der Gewinnertyp. Aber worum es Paulus geht, und das sieht man ja auch eigentlich ganz gut, hier steht, lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt, also streckt euch nach dem Sieg aus. Ja, wir gehen nochmal auf das Schulbeispiel zurück. Wenn ich als Schüler mir vornehme, okay, ich möchte eine 1 schreiben, ich möchte gute Noten schreiben, dann werde ich auch nicht nur gute Noten schreiben, aber ich werde wachsen und ich gebe mir Mühe. Ich gebe jetzt was zu, ich habe mir selten vorgenommen, 1-0 zu schreiben in Klassenarbeiten. Ich habe es auch sehr selten geschafft, ja, weil ich es mir nicht vorgenommen habe. Und ich habe einen Spruch dazu aufgeschrieben, auf Englisch, habe ich den aufgeschnappt, und zwar sagt er, you cannot do what you don't define. Übersetzt heißt es, du kannst nichts tun, was du nicht auch definierst. Also wenn ich nicht definiere, okay, was möchte ich erreichen, ich möchte eine 1-0 erreichen, dann werde ich sie auch nicht erreichen können. Also ich muss für mich klarstellen, was möchte ich erreichen, um es zu erreichen zu können. Ich bin ja jemand, der Jahre seines Lebens einfach nichts gebacken bekommen hat, Das ist, und zwar nicht, weil nichts in mir steckt, sondern weil ich mir nichts vorgenommen habe und weil ich mir nicht selber zugetraut habe, was in mir steckt oder was Gott in mich reingesteckt hat. Und wir müssen uns manchmal bewusst machen, okay, was möchte ich erreichen, ja? Möchte ich mich für andere investieren oder möchte ich im Beruf weiterkommen? Möchte ich für meine Familie da sein oder egal was, aber einfach schon sich zu überlegen, ich habe ein Ziel und ich möchte dahin kommen, bringt schon so viel, anstatt gar keins zu haben. Ich hatte jahrelang kein Ziel und bin durch die Gegend gedümpelt. Ist also eine Prioritätenfrage. Wie wichtig ist mir was, ja? Und darum geht es Paulus. Das Ziel setze ich mir bewusst und wenn ich ein Ziel habe, dann wird mein tägliches Handeln sich danach ausrichten. Wenn ich mir vornehme, ich möchte eine gute Abiturprüfung schreiben, dann werde ich wahrscheinlich jeden Tag lernen oder regelmäßig lernen, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn wir es ernst meinen. Weiter geht's. Wer im Wettkampf siegen will, setzt dafür alles ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt? Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich finde diesen Satz richtig auch wieder herausfordernd und aber auch echt ermutigend. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und ich bin, glaube ich, erst am Anfang zu erkennen, wie gut es ist, auf Sachen zu verzichten, um seinem Ziel näher zu kommen. Ja, also offensichtlich, ein Punkt ist, oder oft denkt man ja, okay, wenn ich abnehmen will, dann mache ich mir einfach mehr Sport. Aber ich habe schon gemerkt, okay, beim Abnehmen oder beim Thema, also das Thema Ernährung extrem wichtig. Das heißt, ich kann nicht einfach nur anfangen, was Neues zu tun, sondern ich muss auch aufhören, Sachen zu tun, die ich gerade mache. Beim Thema Abnehmen werde es vielleicht aufhören, weniger Eis zu essen. Wobei mir das sehr schwer gefallen ist letzte Woche, aber da sage ich noch mehr zu. Aber wichtiger Punkt für uns, und das sage ich auch nicht in eine auffordernde Art und Weise, aber es ist ganz klar, wenn ich Sachen aufhöre, also um wohin zu kommen, muss ich manchmal nicht nur mehr Sachen machen, sondern auch einfach einige Sachen lassen. Wie wichtig ist es mir, in meinem Glauben zu wachsen zum Beispiel? Das ist so eine Priorität. Möchte ich in meinem Glauben wachsen? Wie wichtig ist es mir mit Gottes Berufung? Wie wichtig ist es mir, Gottes Berufung für mein Leben zu erkennen und zu entdecken und zu erleben? Und wie wichtig ist es mir, auch Wegweiser zu sein? Wenn es mir überhaupt nicht wichtig ist, dann werde ich auch schwer einer sein können. Ich lese weiter die Bibelstelle. Ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe dabei das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Das ist wieder richtig, also ich finde es bewundernswert, wie das Paulus schreibt, weil er schreibt, ich weiß genau, wofür ich mich mit aller Kraft einsetze. Ich laufe und habe das Ziel klar vor Augen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Wer von euch fühlt sich eher so, dass er manchmal um sich schlägt, dass er manchmal mit der Situation überfordert ist und dann um sich schlägt und seine Schläge gehen irgendwo hin, treffen vielleicht auch noch Leute, die einem wichtig sind? Also ich fühle mich oft so. Und ich merke, das kann ich nicht von mir sagen, dass jeder Schlag, den ich mache oder jede Sache, die ich angehe, dass das Ziel klar vor Augen ist und dass bei mir gehen Schläge ins Leere. Und das Hauptaugenmerk ist wieder auch hier nicht darauf, wie viel Kraft ich einsetze, sondern wofür setze ich meine Kraft ein. Also Paulus sagt ja so, er weiß, wofür er sich mit aller Kraft einsetzt. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, wir setzen manchmal unsere Kraft oder ich setze manchmal meine Kraft für eine Sache ein, die sich gar nicht lohnt, Kraft einzusetzen. Für einen Traum, der sich gar nicht lohnt, da seine Kraft und seine Gedanken und seine Energie einzusetzen. Manchmal lasse ich meine Laune oder Zufall entscheiden, wer oder was gerade die größte Zuwendung in meinem Leben bekommt. Ja, manchmal ist es nicht, okay, ja, ich möchte jetzt hier, ich lese jeden Tag Bibel und ich möchte mit Gott wachsen, sondern manchmal ist es so, ja, ich stehe auf, mach mein Handy auf und guck mal, was das Erste ist, was gerade mein Auge catcht. Und es ist krass, weil wir sind Menschen und wir sind auch irgendwie Sünder und wir, glaube ich, gefühlt in uns drin steckt oft immer erstmal irgendwas zu tun, was uns schadet. Also ich, wenn ich sage, okay, ich stehe auf und dann, ich habe ja versucht, meine Predigt zu schreiben am Mittwoch, habe erstmal mehrere Stunden einfach irgendwas gezockt oder angeschaut. Irgendwie war das das Erste, wo ich Bock drauf hatte, obwohl ich eigentlich weiß, hey, Gott möchte zu mir sprechen, Gott möchte mir eine Predigt in mein Herz legen und ich habe es nicht zugelassen, weil ich mich habe ablenken lassen. Und ich möchte echt uns ermutigen. Und Paulus ist uns ja auch ein Vorbild und sagt, hey, es klappt. Es ist klappt, dass ich im Leben wachse und erkenne, okay, wofür setze ich meine Kraft ein und wofür nicht. Ja, also es ist nicht unmöglich. Und es ist ein Weg, wo wir hinkommen können. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Ich finde immer, von Vers zu Vers wird es krasser, oder? Was steht hier jetzt? Ich gebe alles für den Sieg. Er muss sich meinem Willen fügen. Also hier steht, ich gebe alles für den Sieg, hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er, also mein Körper, muss sich meinem Willen fügen. Und an Körper denke ich auch gleich an das Fleisch. Ich bin jetzt natürlich kein Theologe, aber das Fleisch, also das menschliche Bedürfnis irgendwie, ja, ich hätte jetzt lieber Bock hier auf Chillen oder ich hätte jetzt lieber Bock, mir das anzuschauen. Das ist ja das Fleisch ein Stück weit, liege ich richtig? Und zu sagen, hey, mein Körper, mein Fleisch muss sich meinem Willen fügen, Gott nachzufolgen. Das ist krass und ich muss selber erstmal gucken, dass ich mich erstmal nicht schlecht fühle, wenn ich das lese, sondern dass ich da erkenne, dass da Gott zu mir reden möchte dadurch. Er möchte mich nicht ermutigen. Und Paulus wollte auch ermutigen damit, hey, lass uns nicht durch Zufall irgendwie von unseren Stimmungen treiben oder von unseren Gelüsten, die so temporär immer kommen, sondern lass uns ein Ziel verfolgen, ja? Also ich habe schon erzählt, ich habe letzte Woche dreimal Eis gegessen. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, diese Woche, also für letzte Woche hatte ich mir eigentlich vorgenommen, keine Süßigkeiten zu essen, ja? Und was ist da passiert? In dem Moment, wo ich das Eis gesehen habe, war mir dieser temporäre Gedanke, oh, jetzt ein nices Eis, es ist ja so heiß und es ist ja eine Erfrischung. Da war mir das viel wichtiger, das Eis zu essen, als mein eigentlich übergeordneter Plan, weniger Süßes zu essen. Und so ist es oft im Leben. Wir nehmen uns Sachen vor und dann, bap, da ist die Versuchung und sagen wir, ach komm. Und oft relativieren wir das Ganze auch noch. Also ich habe dann die Ausrede halt gefunden, ja, Eis ist ja nicht nur süß, sondern es erfrischt ja auch, ist ja gerade so heiß. Halt irgendeine Ausrede, die man sich dann selber macht. Und ich glaube, das ist so dieser Punkt, wie wir es für uns greifbar machen können. Hey, ich gebe alles für meinen Sieg und hole das Letzte raus und mein Körper muss sich auch meinem Willen folgen. So, nein, ich esse jetzt kein Eis. Ich esse jetzt kein Eis, ich habe mir vorgenommen, ich ernähre mich besser und ich mache es nicht. Und Eis ist noch ein harmloses Beispiel. Es gibt noch Sachen und Bereiche in unserem Leben, da ist es nicht nur ein Eis, was wir uns zu Gemüte führen, sondern schlechte Bilder, schlechte Freundschaften oder Beziehungen, die uns vereinnehmen, uns nicht gut tun. Aber ich bleibe lieber beim Eisbeispiel. Aber ihr wisst selber, was es auch für andere Sachen gibt, die uns da vereinnehmen können. Und wo wir eigentlich schon oft gesagt haben, nee, ich möchte es nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber wenn die Verführung da ist, fallen wir oft dahin. Und Gott ermutigt uns eben zu sagen, hey, komm, entscheide dich neu, entscheide dich dagegen zu sein. Und ein Stück weit hat es was mit Zwang zu tun, aber es ist ein freisetzender Zwang. Also ich zwinge mich dazu, jetzt kein Eis zu essen, auch wenn es mir schwerfällt, weil es setzt mich frei. Ich glaube, wir müssen unterscheiden, wenn wir an Disziplin denken oder an Zwang denken, dann müssen wir unterscheiden, okay, ist es jetzt was, wo wo mir einer von außen sagt, ein Typ, der sagt, hey, komm raus deiner Komfortzone, und du denkst, hey, was soll das, ich fühle mich gerade wohl. Oder wir müssen, und es gibt aber auch noch die Art von Zwang, wo uns selber gut tut, also vielleicht ist Zwang auch das falsche Wort, aber Disziplin, wo uns gut tut, weil wir wissen, hey, dadurch werde ich freier. Ich habe einen Prediger oder einen Pastor, den ich anhöre, der hat einfach so erzählt in so einem Gespräch, dass er trinkt keinen Kaffee. Kaffee ist ja auch so eins dieser Dinge, wo viele Leute sagen, ey, wenn ich morgens aufstehe, ich brauche erstmal eine Tasse Kaffee. Wer ist auch so jemand? Also ich bin auch so jemand. Ihr könnt euch auch mal outen. Okay, ein paar haben sich schon geoutet. Nice. Also manche sagen, hey, ich brauche erstmal eine Kaffeetasse, Tasse Kaffee, eine Tasse Kaffee am Morgen. Und der Pastor hat gesagt, er trinkt bewusst keinen Kaffee, weil er sich von nichts abhängig machen lassen möchte. Und das ist für mich schon eine Radikalität, die so ein bisschen Paulus nahe kommt. Er mag Kaffee, also er hat nichts gegen Kaffee, aber er will sich von nichts abhängig machen. Und Kaffee ist etwas, das, wo man sich schnell sagt, okay, hey, ich brauche jeden Tag eine Tasse. Oder zwei oder drei, hat Christian gerade gesagt. Und ich sag's auch. Ich sag's auch auf jeden Fall. Okay, genau. Das heißt, alles zu geben und das Letzte aus sich rauszuholen, sind große Herausforderungen, mit denen wir, glaube ich, unser Leben lang beschäftigt sein werden, wenn wir es uns vornehmen. Das glaube ich, ja. Und dieser Punkt, hey, mein Körper oder mein Fleisch muss sich meinem Willen fügen, der hier angesprochen wird. Und Paulus hat einen guten Grund, ich möchte nochmal für uns sagen, Paulus hat echt einen guten Grund, so eine konsequente Einstellung zu haben, weil zum Schluss steht auch nochmal, und ich glaube, ich habe da irgendwas vergessen, ich weiß nicht, ich lese aber nochmal die Bibelstelle vor. Okay, ich habe einen Abschnitt vergessen. Ja, genau, ja. Ich lese nochmal die Bibelstelle zum Schluss vor. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Genau, also es war diese Wörter, die ich noch vergessen habe, und selbst als untauglich ausscheiden, ja. Und hier schließt sich eigentlich der Kreis und wir kommen zum Thema auch Wegweiser sein. Der Flo hat ja nicht eine richtig tolle, ermutigende, auch herausfordernde Predigt letzte Woche gehalten zum Thema, wie bin ich Wegweiser? Und hier sagt eigentlich Paulus, hey, ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Also ich möchte ein Wegweiser sein, dem man vertrauen kann, ja, und ein authentischer Wegweiser sein, ja, ein Wegweiser, dem man Glauben schenken möchte. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so einen Wanderweg gelaufen ist, wo die Wegweiserzeichen so unregelmäßig war oder wo man nicht genau wusste, okay, ich stehe an der Abzweigung, genau da ist das Zeichen Wegweiser, welche Abzweigung soll ich jetzt nehmen? Also manchmal sind Wegweiser so komisch aufgestellt, dass ich nicht genau weiß, welche, oder diese Markierung, dass ich weiß nicht, welchen Weg jetzt der richtige ist. Ja? Und wir sollen, glaube ich, wir dürfen Wegweiser sein. Hey, und das hat auch was mit Authentizität zu tun. Hey, ich sage nicht, ich werde mich hier nicht hier hinstellen und sagen, mach das und das und selber juckt es mich überhaupt nicht. Ja? Das ist auch dieses Bild vom Pastor, wo man das Gefühl hat, okay, er sagt einfach nur irgendwelche Sachen und hat selber gar keine Erfahrung damit oder für ihn ist alles super. Und deswegen sagt Paulus, hey, ich gebe alles für einen Sieg, weil ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Ja. Und ich hab öfters mal das Gefühl bei mir gehabt, ich habe manchmal mehr mich darum gekümmert, wie ich nach außen wirke, als darum, wie ich wirklich in meinem Leben vorankomme. Also gerade in der Gemeinde, ich bin ja als Gemeindekind aufgewachsen und manchmal so, okay, ja, der nette Pastorensohn, der immer Schlagzeug spielt und was weiß ich. Und manchmal, ging es mir überhaupt nicht so nett und so, wie ich gewirkt habe. Oder manchmal ging es mir auch richtig schlecht. Und manchmal habe ich eine Fassade aufgesetzt. Und das ist die Gefahr, ja, dass wenn wir sagen, okay, hey, ich möchte eigentlich andere auffordern oder ich möchte auch andere motivieren, aber ich merke gerade, ich kann das gar nicht, dann setze ich lieber eine Fassade auf, anstatt was daran zu tun, dass ich für andere wieder ein Licht bin. Und ich möchte uns was sagen heute Morgen. Wenn du jetzt anfängst zu sagen, hey, ich möchte ein Licht sein für Leute, dann kann Gott dich jetzt so gebrauchen, wie du bist. Oft hat man ja auch Sachen so, oh, ich muss erst so und so sein, um dass Gott mich gebrauchen kann. Ich weiß nicht, wer das manchmal denkt. Ich habe es manchmal gedacht, ach, ich muss erst einen Job haben oder ich muss erst mit Menschen besser reden können, ein bisschen mutiger sein. Nee, Gott kann dich so gebrauchen, wie du jetzt gerade bist. Und das ist manchmal schwer zu verstehen in der Gesellschaft, wo wir immer erst irgendwas sein müssen oder was leisten müssen, um angenommen zu sein. Hey, guess what? Du bist schon so angenommen, wie du bist. Und das ist die Basis, auf der wir uns nach vorne aufmachen dürfen. Also zu wissen, hey, ich bin gut so, wie ich bin. Wir schließen jetzt die Bibelstelle ab. Ich habe noch drei Fragen zu diesem Teil und dann kommt der Abschluss. Also, was ist mein Ziel? Setze ich alles dafür ein? Bin ich auch bereit zu verzichten? Einfach nochmal diese Fragen so, okay, wofür überhaupt, habe ich überhaupt ein Ziel? Ja, einfach schon mal sich Gedanken zu machen und auch vielleicht Gott zu fragen, hey, was könnte ein gutes Ziel sein? Ist extrem wertvoll. Den Satz, den ich dazu vorgelesen habe, war ja, you cannot do what you don't define. Also du kannst nicht machen, was du nicht definierst. Ja? Wenn wir kein Ziel haben, werden wir da auch wahrscheinlich nichts erreichen. Genau, und jetzt kommen wir zum Schluss, zum letzten Part, zum letzten Teil. Und zwar haben wir jetzt eine ziemlich herausfordernde Bibelstelle gelesen, oder? Also war eine ziemlich herausfordernde Bibelstelle und wir fragen uns jetzt wahrscheinlich alle, wie bitte soll ich das schaffen? Was soll ich da jetzt machen? Wie soll ich das hinkriegen? Oder wir sagen, ich setze mich damit gar nicht auseinander, das war zu viel. Aber ich sag mal, wie es mir damit geht, auch persönlich, weil ich habe die Bibelstelle auch schon gelesen irgendwie und dann dachte ich, okay, Paulus lebte unter den Armen. Ja, Paulus hat sich Mühe gegeben, hat versucht, jeden auf jede erdenkliche Weise Menschen für Gott zu erreichen. Jetzt ziehst mal auf mich, was mache ich? Ich lebe zum größten Teil in meiner Wohlfühlblase. Ja? Also ich habe so ein Umfeld, wo ich gerne bin. Das ist immer so, ich werde jetzt so gegeneinander stellen. Ja? Paulus setzt alles ein, was er hat. Und bei mir ist oft so, ich mache das, wo ich drauf Bock habe. Ja, ich mache das, wo ich drauf Bock habe und ich setze nicht alles ein, was ich habe, sondern wenn ich denke, jetzt gerade könnte ich mich mal wieder mit jemandem treffen, so, dann mache ich das. Und wenn ich denke, jetzt würde ich lieber hier Fernsehen schauen, dann mache ich das und vergesse, aber denke nicht oft daran, okay, wie möchte Gott mich gebrauchen, sondern ja, wo habe ich am meisten drauf Lust. Paulus will ein authentisches Leben mit Christus vermitteln und ich habe auf jeden Fall oft früher oder ich spielte oft ein christliches Leben vor, hatte aber im Alltag damit zu kämpfen, Gott zu folgen und seinen Plan für mein Leben zu erkennen. Und diese Predigt soll uns kein schlechtes Gewissen machen, sondern aufzeigen, dass es möglich ist, als Mensch, mit vielen Ablenkungen natürlich, aber als Mensch ein entscheidendes Leben für Jesus zu führen. Es ist möglich, aber wir dürfen Arbeit reinstecken. Und Paulus hat es geschafft, sein Leben auf Gott auszurichten. Und ich möchte es auch schaffen. Und ich sage mal eins, der erste Schritt, den wir machen dürfen in die Richtung, ist zu sagen, okay, ich möchte es auch mehr. Ja? Ich setze mir mein Ziel, mich mehr nach Gott auszurichten und dann komme ich in die Richtung. Das ist ein Ziel, es reicht nicht nur einmal, das zu setzen. Das brauchen wir täglich. Weil täglich kommen auch Ablenkungen, die uns wieder andere Sachen einflüstern wollen. Und ich glaube, auch zu erkennen, hey, es ist ein Weg. Und wenn ich jetzt hier unten stehe und ich möchte direkt da hoch auf den Berg oder was weiß ich, da ist ja der Holzberg irgendwo direkt in die Richtung. Und ich sage, hey, ich möchte auf den Berg hoch und ich versuche direkt zu springen oder hoch zu fliegen. Es wird nicht klappen, sondern im Weinberg kommt man am besten hoch, auch am schnellsten, indem man halt immer diese Steffele, kennt ihr die Steffele? Also diese kleinen Treppen zwischen den Weinbergen, indem ich Stufe für Stufe für Stufe für Stufe die hochnehme. Und wir sind letztens so einen Berg hochgelaufen, den Stufen hoch. Das hat echt lang gedauert. Das war anstrengend. Und manche waren auch kaputt. Da musste man die übergehen oder man ist abgerutscht. Also so ist das Leben. Und ich habe aber das Ziel, den Berg hochzukommen. Und oft nehmen wir uns ein Ziel vor und dann sagen wir, boah, der Berg ist so hoch, den werde ich eh nie schaffen. Und dann drehen wir um. Aber das ist eine Motivation für uns, sagen, hey, ich mache mich auf und ich schaue nicht hoch auf den Berg, sondern schaue auf die Stufen, die vor mir sind, dass ich die gescheit treffe. Die Band davor kommen. Noch drei Fragen zum Abschluss, die uns helfen können, vielleicht, dass wir auch heute eine neue Entscheidung treffen können oder einen neuen Anlauf nehmen können und sagen, hey, ich mache mich auf und begebe mich aus meiner Komfortzone raus. Ja? Und das ist, die Schwierigkeit ist auch ein Stück weit, das ist eine Entscheidung, die jeder treffen muss. Ja? Also ich kann jetzt Sarah nicht sagen, geh aus deiner Komfortzone raus. Das ist eine Sache, die muss sie selber machen, wenn sie das möchte. Ja? Und zu identifizieren, hey, es gibt Komfortzonen bei mir und manchmal ziehe ich mich dahin zurück, obwohl Gott mich eigentlich vielleicht woanders gebrauchen möchte. Das ist, glaube ich, wichtig, zu wissen, dass Gott es gut mit mir meint. Wir hatten gestern eine richtig coole Zeit in der Jugend, haben uns auch hier getroffen und da hat der Tobi eine Andacht gehabt und da hat er das Beispiel genommen, wie oft hast du das Gefühl, dass Gott dir vielleicht was wegnehmen möchte? Also wenn ich sage, okay, ich lebe mein Leben mit Gott, aber ich habe das Gefühl, Gott möchte mir was wegnehmen. Zum Beispiel, Gott möchte nicht mehr, dass ich so viel zocke oder YouTube schaue, sondern er möchte, ich habe das Gefühl, er nimmt mir das weg. Und zu verstehen, Gott möchte uns nichts wegnehmen. Gott möchte uns frei machen, ja, von Sachen. Aber er möchte mir nichts wegnehmen, wo ich dran festhalte und denke, oh, das ist das Beste, was ich brauche. Und die Marie hat gestern noch in der Kleingruppe ein Bild gesagt, von einem Mädchen, das hat einen Teddybären, ja. So, einen kleinen Teddybären. Und dann ist irgendwie Jesus, steht ihr bevor und möchte den Teddybären haben. Und das Mädchen möchte den Teddybären nicht losgeben. Was das Mädchen nicht sieht, hinter seinem Rücken hat Jesus so einen richtig großen Teddybären, so einen, den man im Jahrmarkt oder im Vasen gewinnen kann. Ja? Und oft halten wir an unseren kleinen Stofftieren fest oder an unseren kleinen Sachen und dadurch, dass wir sich loslassen wollen, haben wir keinen Platz für das, was Gott für uns vorhat. Und ich möchte uns ermutigen, hey, Gott hat was vor und Gott kann so gebrauchen, wie wir sind. Traue ich mich, Gott viel zuzutrauen, ja? Ist auch immer ein Step, den ich sagen muss, okay, wenn ich das mache, wenn ich die Person mal wieder anschreibe, mit der ich seit Jahren keinen Kontakt hatte, oder wenn ich mich da jetzt investiere in der Gemeinde, oder wenn ich mich traue, hier vorne und hinzustellen und zu predigen, wird Gott mich auch nutzen, oder denke ich, werde untergehen. Und ich sage was, Gott ist jemand, dem man viel zutrauen kann. Amen, sehr viel zutrauen kann. Und es ist eine tägliche Sache zu sagen, hey, ich strebe täglich danach, meine Komfortzone ein bisschen zu verlassen. Ja, wenn ich einen Berg hochkommen will, dann bin ich nicht auf einmal am Berg oben, sondern es sind viele kleine Schritte, um da hochzukommen. Und ich glaube, Komfortzone zu verlassen, ist auch ein Lebensstil. Also es muss ein Stück weit eine Lebenseinstellung sein, zu sagen, hey, ich versuche jeden Tag ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Ich bete jetzt einfach noch, und mich ermutigen, euch auf diesen Prozess einzulassen, weil ich glaube, Gott hat immer jetzt, wo wir gerade sind, schon einen kleinen nächsten Step, wo wir uns aus unserer Komfortzone raus bewegen dürfen. Und ich liebe diesen Satz, den habe ich irgendwo mal gehört, Gott lässt mich zu keiner Prüfung zu, die ich nicht auch bestehen kann. Und Gott wird uns nicht so hier rauspeitschen und sagen, mach das und ich kann es gar nicht und ich will es gar nicht, sondern Gott wird uns an der Hand führen. Aber es braucht diesen kleinen Glaubensschritt, zu sagen, ich mache den Schritt und ich vertraue darauf, dass Gott mich da auch leitet. Hey Vater, ich danke dir, dass du uns so kennst und so liebst, wie wir sind. Wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen uns nicht irgendwie uns wünschen, besser zu sein, sondern du kannst uns so annehmen, wie wir sind. Da, wo wir oft zum Beispiel denken, boah, ich bin so schlecht oder ich habe das und das falsch gemacht, da sagst du, hey, ich liebe dich und ich möchte dich erfüllen und ich möchte dich trösten, ich möchte dich heilen und ich möchte dir dich deine Bestimmung näher bringen. Vater, du siehst jede Person und du siehst auch, was uns angesprochen hat, was wir mitgenommen haben. Und ich bitte dich echt, dass wir diese Freiheit spüren und diesen Ruf von dir, der winkt, hey, komm vor. Ich möchte dich weiterführen, ja? Da, wo du gerade bist, das ist toll, aber ich habe so viel mehr für dich. Und ich ermutige, echt, ja, ich möchte uns ermutigen als Gemeinde, dass wir gemeinsam lernen, einen kleinen Schritt vorzumachen und dass es natürlich wird und dass wir erkennen, dass da dein Segen drüber liegt.